Ich habe nun die Freude und besondere Ehre, Professor Horst Diewald anzukündigen, seinen Leitvortrag hier bei unserer Veranstaltung. Wenn ich Professor Diewald jetzt vorstellen möchte, dann müsste ich ein eigenes Referat halten. Ich will es trotzdem etwas kurz fassen und ein paar Stichworte nennen. Er ist in Österreich groß geworden und hat auch dort promoviert an der Universität Wien. Interessant ist das Thema seiner Dissertation Leibeserziehung aus der Perspektive des Zen-Buddhismus. Das hat ihn schon frühzeitig mit fernöstlichen Gedanken in Berührung gebracht, auch wenn er praktisch nicht dem Kampfsport primär verbunden war, sondern eher dem alpinen Skilauf. Er hat aber diese Budo-Gedanken auf andere Felder übertragen, eben aufs Skilaufen, aufs Tennisspielen, hat auch zum Budo, zu verschiedenen Dingen etwas geschrieben, insbesondere in den 70er Jahren. Und er hat hier über 30 Jahre an diesem Fachbereich gewirkt, als Professor für Sportphilosophie und Sportpsychologie im Forschungsbereich transkulturelle Bewegungsforschung. Und das autorisiert ihn mehr als genug für einen Live-Vortrag in diesem Auditorium. Und ich freue mich, dir das Wort zu erteilen, Horst Diewald.
Nicht alles gestimmt, nicht? Oder zu viel des Lobes. Also, als ich vor 2 Stunden von zu Hause weggegangen bin, hat meine Frau zum Abschied gesagt, ich finde gut, dass du was redest. Ich finde es auch gut und freue mich, dass ich hier bin und hoffe, dass sie es in 2 Stunden auch noch gut finden. Also als vor einiger Zeit, schon einige Monate her, Sigrid mich gefragt hat, ob ich hier was vortragen könnte. Und habe ich gesagt, ja. Und nach einiger Zeit hat sie angerufen und hat gesagt, ja, wie ist der Titel? Und so. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da erzählen sollte. Ich meine, ich weiß ja nicht, was da interessiert. Und da habe ich mir den Text angeschaut und da spontan ist mir eingefallen, aha, das ist wäre ein Thema Mitmenschlichkeit und was habe ich noch? Lebenskampf. Mit Bindestrich. Und habe gedacht, da wird mir schon was einfallen. Das ist so das grobe Thema. Wir können das ja noch genauer festlegen. Ja, aber das ist nicht passiert. Sigi hat das Thema so hineingegeben und das ist, als dann gedruckt war, ja, da musste ich dazu was machen. Und dann habe ich eben mir ausgedacht, was das sein könnte, aus meiner Erfahrung mit Projekten, die ich mit Studenten im Randgruppenbereich gemacht habe, in Jugendstrafvollzug, in der Drogentherapie und in Stadtteilarbeit und dann diese geistigen und körperbehinderten Sachen. Und haben wir gedacht, ja gut, das ist das Thema, was da eigentlich brauchbar sein könnte, um einen Rat zu geben, der Judo ja nur kennt aus seiner eigenen Sportlehrerausbildung. Also in Wien war das Pflichtfach und da mussten wir das lernen. Und ich kann dem zustimmen, dass, obwohl ich Judo nie sportmäßig betrieben habe und im Verein, das, was eingangs gesagt wurde, die schönste oder die beste Sportart der Welt oder so ähnlich, hat es geheißen, dem kann ich schon zustimmen, wenn man die Sportarten nimmt. Aber noch schöner ist das Raufen. Und ich bin sozusagen ein Raufer gewesen. Und da ist schon ein Widerspruch zu dem, was Sigi gesagt hat. Zum Raufen braucht man nicht nur Aggressivität. Also es gibt Raufer, die sind von einer Aggressivität getrieben und stänkern, sagt man in Österreich, bandeln immer an, und um herauszufordern und Rangordnungen richtig zu stellen. Und ja, und das kenne ich von mir nicht schwerpunktmäßig. Ich kenne das auch, in jedem Menschen steckt ja alles. Aber schwerpunktmäßig ist bei mir so, dass ich so ein Gerechtigkeitswahn gehabt habe und gedacht, ich muss immer alle beschützen. Also ich bin immer in die Streitereien von anderen hereingeraten und war dann alleine letztlich mit dem Streit. Aber da war null Aggressivität. Ich wollte denn ja nur Gerechtigkeit zuteil werden lassen und dann beschützen. Also es gibt auch das andere Motiv zu kämpfen, aus einer Mitmenschlichkeit, würde ich jetzt vom Thema her sagen, und es nicht nur um Selbstbehauptung, nicht? Und da ist mir schon irgendwie dann klar geworden, dass, als ich mich dann vorerst mit mit den indischen Philosophie und mit Yoga und mit diesen Dingen beschäftigt hatte und dann mit Zen, dass das so einfach nicht ist, wie man sich normalerweise vorstellt. Und vor meiner Dissertation habe ich geschwankt zwischen über Aurobindo zu schreiben, über integralen Yoga oder über den Zen, wie er mir über Suzukis Texte bekannt wurde. Und da habe ich mich entschieden für Zen-Buddhismus, weil Zen praktisch wird, weil man da auch rauft und kämpft und am Prüfstand kommt. Und diese Yoga-Szene, die ich ja vorher kannte, da kann man viel reden. Also kann man sich auch viel täuschen, selber täuschen. Man redet ja ehrlich, wenn man es so meint, aber man täuscht sich, ohne zu merken. Und beim Kampf ist es so, da kriegt man die Enttäuschung, also wenn man sich täuscht, kriegt man das zu spüren. Und deswegen fand ich das für mich brauchbarer. Denn ich wollte auf einen Prüfstand kommen und auch auf dem Prüfstand etwas bemerken, einen Unterschied bemerken. Und da hatte ich eben dann gelesen, so fernöstliche Texte und über Kampfsport, Takuan zum Beispiel auch. Und da ist mir vieles bekannt geworden, was ich alles schon aus meinen Raufen kannte. Und das in Form sein oder das unbewegte Ergreifen und so. Also das war mir alles bekannt, also aus meiner Erfahrung. Also nicht, weil ich es gelesen hatte, und so habe ich dann immer vieles gelesen, was ich, das eine kannte ich schon, und was ich nicht kannte, habe ich dann gesucht, und weil ich es nicht gefunden habe, habe ich mir gedacht, na gut, ich bin offen für diese Sache, aber ich erzähle das nicht unbedingt weiter. Ich erzähle nur das weiter, was ich bei mir selber in meiner Erfahrung, in meiner Empirie, würde ich sagen, auch für mich einen gewissen daran glaube ich nicht, sondern das weiß ich. Und so ist es eben auch bei der Achtsamkeit, die ja von der indischen Philosophie ja dann auch übernommen wurde in das Chinesische und dann in das Japanische. Also das wird ja bei diesen Interpretationen der fernöstlichen Texte ja gar nicht so deutlich, weil die Übersetzer sind ja meistens aus der philosophisch-idealistischen Tradition und nehmen natürlich die Vokabel ihrer bekannten Weltanschauung und Philosophie, und dann kommt Leib, Geist, Körper und weiß Gott was alles noch vor. Alles, was gut und schön ist. Aber es trifft nicht das, was da gemeint und erlebbar ist. Und wenn man jetzt sozusagen die Reise im eigenen Körper nachvollzieht, was man hier textmäßig liest, und das nur gelten lässt für sich, was man auch findet oder glaubt zu finden, dann ist die Achtsamkeit ein zentrales Phänomen. Und nämlich, wohin sich die Achtsamkeit richtet, dort erlebt man das Verbundensein. Und wenn ich dort einhalte, wie es beim Takuan-Text ist, dann hange ich an und dann wäre ich Opfer dieses Fokus, auf den ich jetzt meine Achtsamkeit richte. Also die Achtsamkeit muss ganz frei und beweglich bleiben und nach Möglichkeit beim Kampf an der Sache wandern. Also nicht in der Vorstellung, nicht in den Gefühlen, im Erleben, ob es jetzt Empfindungen sind wie Sehen oder Hören und Vorstellungen und auch nicht wie Gefühle, die werten Lust, Unlust, sondern dass man an der Sache ist. Und dann merkt man schon, dass man, wenn man da irgendwo einmal den Unterschied erlebt hat, dass die Achtsamkeit sich hier auf das Papier richten kann. Ich kann die Augen zumachen und mich auf die Vorstellung des Papiers konzentrieren. Ich kann einige Texte, Erinnerungen haben. Also ich kann mit der Achtsamkeit in meinen eigenen Leib hineingehen. Ich kann das Bewegen muskulär von innen über Sinne erleben. Also das, was hier jetzt modern Propriozeption genannt wird. Das ist die Innensicht der äußeren visuellen Bewegung. Aber das ist noch kein inneres Erleben. Aber ich kann auf mein Erleben auch meine Achtsamkeit richten. Und dann denke ich, aha, in meinem Erleben ist jetzt, es ist da. Also dass es da ist, ist einmal ganz klar, das Erleben. Das Dasein ist für mich im Erleben eine wichtige Dimension. Dann kann das Erleben positiv, negativ oder neutral sein. Also er hat auch einen Wert. Und das Dasein und das Wertsein hat noch nichts mit dem So-Sein zu tun, das eben über die Sinne vermittelt ist. was Farbe und Geruch und so weiter ist. Oder auch über Eingeweideempfindungen, Muskelempfindungen. Das ist das So-Sein. Also das kann ich alles in mir erleben. Und dann entdecke ich auch noch, dass ja ich eigentlich gar nicht bei meinem Erleben bin, sondern sofort in meinen Gedanken und dann nachdenke und so weiter. Ich bin in der Welt der Symbole, die ich mache, was mich von dir unterscheidet vermutlich. Die Tiere sind zwar sicher achtsam in ihrem Körper, achtsam außerhalb und so weiter, aber diese Symbolwelt, dass sie da aufgesaugt werden, das haben die Tiere vermutlich nicht in dem Ausmaß, wie es uns bedroht. Und deswegen, wenn man Daghorn jetzt liest, dann gibt er die verschiedenen an, wie man die Achtsamkeit, sage ich jetzt, um das Wort zu wiederholen und um das zu markieren, wie man die nicht irgendwo anbindet, also fokussiert, und auch nicht, vor allem nicht in der Gedankenwelt hat, in der Vorstellung, was könnte passieren oder was werde ich nachher Blamage haben oder solche Gedanken oder welchen Wurf mache ich als nächstes oder auf welche Schwächen des anderen warte ich die ganze Zeit, damit er endlich kommt, dass ich meinen vorbereiteten Wurf ansetze. Also das sieht man ja praktisch den Kämpfern oft ins Gesicht geschrieben, dass sie beide nur warten auf etwas Bestimmtes, wo sie die Antwort wissen. Und die ganzen tollen Gelegenheiten dazwischen, die man als Raufer ja sieht, die bleiben ungenützt. Weil darauf sind sie nicht vorbereitet. Also der Vorsatz ist zwar eine prangende Blüte am Weg, wie es im Tao of the King heißt, aber auch der Torheit Beginn. Also die Erfahrung ist sehr wichtig. Deswegen sind auch so Workshops wichtig, dass man also die Erfahrung weitergibt. Aber letztlich ist die Erfahrung nur dazu da, um sie zu vergessen im Augenblick des Handelns. Dass man im Vertrauen darauf, was ich brauchen kann, kommt ohnehin, das kann ich. Aber jetzt ist mein Akzent wahrzunehmen, was wirklich der Fall ist. Nicht, was ich mir vornehme. Und mein Referat, was ich da hier gemacht habe, ich habe es ins Internet gestellt, weil ich sie hier nicht halten werde. Also das ist auch eine Rechnung ohne den Wirt. So bereitet man sich ja am Kampf vor und alles. Man spielt das x-mal durch und so weiter. Aber letztlich habe ich dann den Studenten immer den Rat gegeben, als sie berichtet haben, dann ihr Studium schon fertig und dann sind sie als Lehrerstudenten in das zweite Staatsexamen sich vorbereiten. Da gibt es ein Seminar, Studienseminar, wo sie so Lehrproben machen, so wurde mir erzählt. Und da müssen Sie einen Entwurf abgeben und den Entwurf möglichst einhalten. Und wenn Sie davon abweichen, müssen Sie gut argumentieren und sich rausreden. Und da habe ich Ihnen gesagt, das ist vollkommen verkehrt. Man muss sich gut vorbereiten und dann einfach schauen, was wirklich der Fall ist. Auf die Klasse gucken, was ist der Fall? Oder bei den Behinderten oder bei den Sozialarbeit, was ist wirklich der Fall? Und letztlich ist alles ja, keine Gießkanne, die Pädagogik, sondern es ist Simultanschach. Man geht von einem zum anderen. Also ich kenne ja das nur aus Skilaufen. Ich wurde da als Skiläufer etikettiert, das stimmt ja auch nicht. Also ich bin in Österreich aufgewachsen, aber in Österreich gibt es auch Landschaften, wo Schnee so viel ist wie in Hamburg. Nicht? Und keine Berge sind auch mehr, ich bin am Bahndamm Ski gefahren. Und ich habe praktisch zwei Schulskikurse gemacht und dann in der Sportlehrerausbildung die zwei Pflichtveranstaltungen. Also ich bin kein Skiläufer gewesen. Aber als ich dann in Hamburg kam und hier geschäftsführender Direktor an dem Institut war und das alles organisieren musste, da hatte ich einen Fachleiter für Skilaufen, der auch Segeln gemacht hat, Fachleitung, und der hat alles so kompliziert gemacht und so. Also viel Arbeit so mir. Und da habe ich gedacht, Mensch, einmal, das muss man irgendwie anders machen. Ich hatte keine Sportart. Und da habe ich dann einmal, war ich eingeladen bei Kollegen, habe ich Film gesehen und habe da gesehen, wie die Kollegen Skilaufen, die da lehren. Da habe ich gesagt, das kann ich auch. Und habe ich gesagt, ich werde Fachleiter. Und dann habe ich sozusagen Skilaufen hier übernommen und habe mich mit den Studenten gemeinsam sozusagen das Skilaufen letztlich beigebracht auf eine Art, die anders ist als mit dem Pflug und mit den Runden. Und also jetzt bin ich der große Skiläufer-Guru von den Leuten, die davon wissen, weil ich kann jeden von Ihnen, falls er noch nie auf Skien gestanden hat, innerhalb von 3 Stunden den Parallelschwung beibringen. Und vor vier Jahren oder so etwas wird es gewesen sein, hat ein ehemaliger Student, der jetzt kommerziell solche Kurse macht, und ich bin mit meiner Enkeltochter mitgefahren, hat gesagt, kannst du nicht, also als zahlender Teilnehmer, ja, das Urlaub, kannst du nicht eine Gruppe übernehmen, ich habe nur 3 oder 4 Totalanfänger. Und die kosten einen Anleiter, das ist fürs Budget schlecht. Und habe gesagt, nö, ich bin da auf Urlaub und wenn, möchte ich mit meinem Enkelkind fahren. Ich habe da überhaupt keine Lust, da am Skikurs, auf der Exkursion eine Gruppe zu betreuen. Und habe auch gesagt, wenn du willst, kannst du die 3 Anfänger, da, das waren 2 Grundschüler und ein Mädchen so mit 16, 17 Jahren oder vielleicht ein bisschen älter. Und die sind noch nie auf Ski gestanden. Ich habe gesagt, kommt, da gibt es ja einen Snowdome, ich hatte den auch noch nie gesehen, aber da kann man das ganze Jahr Ski fahren. Kommt dorthin und Skischuhe und Ski könnt ihr dort ausborgen. Und um 9 Uhr treffen wir uns vor der Halle und da haben wir uns um 9 Uhr getroffen. Und da ist ja noch niemand da, eine halbe Stunde war das mit den Ski ausborgen. Ja, dann habe ich sie auf relativ alleine auf dieser Piste da gehabt. Und nach 2 Stunden, da sind dann die Massen gekommen. Und da konnten sie schon zwischen den Leuten mit Parallelschwung zwischendurch fahren, alle. Und bei der Exkursion dann sind sie mehr oder weniger nicht in der schlechtesten Gruppe gewesen, sondern schon bei den Fortgeschrittenen so mittelmäßig, weil das Standvermögen kriegen sie natürlich nicht an einem Vormittag. Ja, und genauso ist es. Ich konnte dort unbelastet von dem Wissen und der Theorie der Skipäpste, musste mich da meiner Kühnheit zu sagen, ich mache Fachleiter Skilaufen, musste mich da praktisch durchkämpfen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und habe natürlich ganz anders begonnen, sondern habe mehr oder weniger mein ganzes von Zen-Buddhismus, Beschäftigung und so weiter, habe ich da einfließen lassen und auch das Skilaufen analysiert. Und da habe ich eben gemerkt, dass es sehr wichtig ist, um eben von diesen Angstvorstellungen und weiß Gott was, da wegzukommen, auf die einfachen Grundmuster, die beim Raufen gegeben sind und die man beim Judo wiederfindet. Und beim Skilaufen sind es auch gegeben in Erbkoordinationen, die Menschen angelegt. Das sind so Gewohnheiten, die brauchbar waren für das Leben. Die Gämsen machen jetzt in den Bergen. Und wenn man darauf ansetzt und mit ganz einfachen Instruktionen diese Erbkoordinationen aktualisiert, dann läuft es von selbst. Und das ist gar nichts dabei. Und deswegen finde ich, würde ich immer plädieren, wenn ich jetzt von Judo irgendwie da was machen würde, dass ich beim Raufen ansetze und das sehen lerne, was da passiert. Und nicht immer die Standardsituationen und die Standardlösungen da lernen und dann warten oder ein bisschen mit Gewalt den Gegner hindrehen, damit er ja so ist, dass ich mit meiner Technik durchkomme. Und also zumindest, wenn ich Vorurteile habe, müssen Sie das sagen, so erscheint es nur mir sehr oft. Also das ist so ein mehr Lauern. Und vorgeprägt durch Vorurteile. Also dadurch, dass man so viel gelernt hat, was da ist. Und ich finde eben, dass der Ernstfall auch etwas anderes ist als das Erlernen von Techniken. Ich als Raufer, als ich mit der Judo-Ausbildung, Fachausbildung würde es hier heißen, da konfrontiert wurde, da war für mich das alles sehr begeisternd und vieles kannte ich schon und ich habe mich auch da mit vollen, ich würde sagen, so in Form sein, da hineingegeben und dann war kein Problem, diese Würfe zu machen. Aber was ich in diesen Einswerden, wie du Sigi gesagt hast, mit den anderen und das gemeinsame Realisieren und dann sich lösen und den allein hinfallen lassen, dass dieses leibliche Einswerden unheimlich prägend ist. also wie mir Leid getan haben, weil Sie kennen ja das wahrscheinlich aus Ihren Augen, bis man fallen lernt, dauert es einige Zeit. Und nicht jeder ist geschickt, dieses Fallen schnell zu lernen. Und wenn man dann jetzt so eingeteilt wird in der Veranstaltung mit irgendjemand, hat da jemanden, der ein bisschen, in Österreich sagt man Bocciat, also ungelenk ist, dann, und man wirft den mit seiner Rasanz, mit dem man kämpferisch dabei ist, dann haut es den richtig hin, weil er sich ja nicht abfangen kann. Und das tut einen wahnsinnig leid. Also diese Mitmenschlichkeit, das Leidtun, das bricht auch da auf. Während wenn ich in der Klasse zum Beispiel so beobachtet habe, da gibt es ja auch immer welche, die sind sehr groß und ungelenk und sehr friedfertig. Und die sind natürlich von anderen, werden sie gereizt und gereizt, bis sie einmal die Ruhe verlieren und dann los um sich hauen. Und die hauen um sich ohne Rücksicht auf Verluste. Während wer kämpft oder ein Raufer haut nicht so hin, dass der andere da rücksichtslos in den Boden getreten wird. Aber die haben das alle gemacht. Und das war bei mich so ein Erlebnis, dass diese Aggressivität eigentlich oft bei Menschen zu beobachten ist, ja, die nicht gerauft haben, wobei es nicht nur um das Leibliche, Körperliche geht, sondern es geht auch um diese Achtsamkeit, um die Konzentration, um das Informsein, um das Einswerden mit den anderen. Und in diesem Fall, wenn dir das gelingt, hat es mit Aggressivität gar nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr. Und wenn du diesen Zustand positiv erlebst und suchst ihn dann auch immer wieder, dann weißt du, wenn du aggressiv wirst, kommt er gar nicht. Da packst du deine Routine aus und schützt dich oder du kommst unkontrolliert in Übermut und gibst dir dadurch Blößen. Also die Aggressivität scheidet für einen Raufer jetzt, wenn der jetzt aus Mitmenschlichkeit rauft, aus. Wenn einer jetzt den anderen Typ, der so um einen Selbsterhalt und die Rangordnung kämpft, da ist etwas anders. Aber in jedem steckt ja beides und man kann ja das andere aktivieren und dann in eine Balance kommen zwischen den beiden Strebungen, die im Menschen drinnen liegt. Und was ich so beobachtet habe, ist ja auch, dass das Selbstwertgefühl meistens von denen, die so als Egoisten und so weiter bezeichnen, die verstehen es, andere für sich arbeiten zu lassen. Also stellen Sie sich einen Säugling vor, der kann ja für sich noch gar nichts tun. Der muss ja auch andere für sich arbeiten lassen. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Da gibt es solche, die sehr friedfertig sind und ruhig und pflegeleicht. Und es gibt welche, die tyrannisieren mit einem Machtbewusstsein die Eltern. Und desto mehr sie darauf reagieren, desto größer wird ihr Machtbewusstsein. Und das behalten sie dann als Kinder bei, bis sie immer größer werden. Also da würde ich sagen, da entsteht mehr ein Machtbewusstsein und dann entstehen Techniken. Wie kann ich andere Menschen bewegen, motivieren, manipulieren, für mich was zu tun? In diesem Menschen steckt natürlich das andere auch. Deswegen hat man ja eine Chance, es zu aktivieren und in eine Balance zu kommen. Aber wenn das dominiert, da werden so bestimmte Typen drauf, die man immer wieder findet. Und der andere Typ, der Kümmerertyp, also so wie ich mich beschreiben habe, was ja auch mein Nachteil in gewisser Hinsicht ist, wenn man da seine Freude und Lust findet, dann lernt man mehr zu machen. Da ist man mehr so operational tätig, man lernt Techniken und man lernt die Technik, Situationen sehen, man ist der Macher und hat mehr Kraftbewusstsein, Stärkebewusstsein, während der andere hat mehr Machtbewusstsein. Und in der Politik können sich die Typen ja auch unterscheiden. Da gibt es welche, die Strippenzieher, die haben unheimliche Technologie, in wie man andere Leute gewinnt oder auch ausspielt. Man kann das fürs Mobben einsetzen oder auch fürs eigene Karriere machen, was ja meistens nicht sich ausschließt. Und die anderen sind dann die Machertypen, wenn sie einseitig sind, nur machen, die werden dann von diesen Machtbewussten gesucht, weil das sind dann die Wasserträger und die, die Arbeit machen. Während die, wer so ist, dass er eben mehr mitmenschlich orientiert ist oder zu stark mitmenschlich orientiert ist, der sucht dann immer den Schutz bei den Mächtigen. Ist der sozusagen der geborene Mitläufertyp. Und da muss man eben sehen, wie man selber ist. Das ist schon eine schwierige Aufgabe, weil das theoretische Erkennen kann man ja gut abhaken, kann sagen, ja, das leuchtet ein, ist irgendwie schlüssig, kenne ich auch Einzelfälle, da wird schon was wahr dran sein. Ob man es verallgemeinern kann, ist wieder eine andere Frage, aber es gibt Einzelfälle. Aber wie es ja auch immer auch ist in der Wissenschaft, mit Verallgemeinerungen, jeder, der ein Wissen hat oder eine Erfahrung hat, verteidigt die. Die Erfahrung hat eine Trägheit wie eine Bewegung. Die will bestehen. Wäre ja auch blöd, wenn jeder Windhauch eine Erfahrung gleich wegpustet. Was neu ist, muss sich bewähren an der Trägheit der Erfahrung. Und wenn eine Erfahrung sich oft bestätigt, wird es träger. Oder wenn sie sich einmal sehr gut bestätigt, dass sie große Freude bereitet oder große Angst reduziert, dann prägt sie sich auch ein und wird sehr träge. Also da muss man schon mit Geschützen anfahren, um diese Gewohnheiten oder Prägungen zu beseitigen. Und da gibt es ja so eine Strategie, die Sie alle schon erlebt haben. Wenn die eigene Erfahrung, Vorurteil, Weltanschauung bedroht wird durch irgendetwas, wenn ein anderer sagt, ja, die Frauen, ne, zum Beispiel, das ist so etwas, wo man leicht ins Fettnäpfchen steigen kann, zumindest wenn ich das mache, und die Frauen, dann sagte, das kann man nicht allgemein sagen, es gibt so viele andere auch. Sage ich aber Einzelfälle, dann sagt er, nee, die kann man nicht verallgemeinern. Also egal, ob ich einen Einzelfall sage, den kann man nicht verallgemeinern, sage ich was Allgemeinen, sagt man, das allgemein kann man das nicht so sagen. Also es bleibt immer bestehen, das Vorurteil oder die Meinung, die man besitzt. Deswegen muss man schon große Geschütze auffahren, damit man überhaupt einen anderen dazu bewegt, dass er sich ändert. Beziehungsweise bei sich selber muss man noch größere Geschütze auffahren, damit man sich selber kennt und zugibt, dass man eben auch vielfältig ist. Also ich habe das immer so verglichen, wenn ich so in mich hineingucke, dann komme ich mir vor, da sitzt in mir ein Orchester, wo ich so viele kenne. Das eine ist wie mein Onkel, der ist wie mein Bruder und der ist dort und so. Also ich habe solche, die habe ich alle in mir sozusagen als ein Konzert. Und bei passender Gelegenheit spielt sich der eine auf und will ein Solo drin, kommt die andere Gelegenheit, der andere. Und ich bin der hilflose Dirigent, der immer so hinten nach dirigiert und sagt, ja, das wollte ich ja gerade. Gar nichts wollte ich. Also man muss schauen, dass man irgendwann auch ein Dirigent in seinem Orchester wird. Und nicht, dass man jetzt sagt, ja, dieser für mich unsympathische Typ da, der da in mir steckt, den will ich ausmerzen. Also das können Sie ja versuchen, das gelingt nicht. Die Lösung dann für mich ist so, dass man sagt, Menschen, einmal, das bin ich, das akzeptiere ich, das bin ich auch. Das ist ein Stück von mir, das spielt mit. Und irgendwann muss es auch ein paar Gelegenheiten geben, damit der ein bisschen leben kann. Deswegen, wenn irgendwo ich merke, da steigt der Angebertyp aus mir heraus und es ist harmlos, na, dann lasse ich ihn raussteigen. Ist der mitmenschliche Typ da, dann lasse ich ihn raussteigen. Aber im Großen und Ganzen will ich das in eine Balance bringen und eigentlich jemand erst werden. Und das ist sehr schwer. Und mit der Hilfe der Achtsamkeit kann ich so wie von einer Hubschrauberperspektive da drauf schauen und vorweiterkommen. Dass das schmerzhaft ist, ist klar. Ich kann mich erinnern, 20 Jahre mindestens, also noch länger, hat es gedauert, bis ich mir wahrhaben konnte, dass ich etwas Bestimmtes in meiner Kindheit gemacht habe. Das ist ein Beispiel, da hatte ich mich einmal einen, den ich mit links weggepustet hätte, habe ich mich anspucken lassen, weil die Gang mit ihm dabei war. Nicht? Also da habe ich das habe ich mir nie verziehen, obwohl es vernünftig war. Ne? Aber das habe ich mir jahrzehntelang nicht verziehen, dass dieser Blödmann mich anschucken kann und ich so feig war und mich nicht gewehrt, obwohl ich den ja praktisch so erledigen hätte können, wie man so schön sagt. Und aber wenn ich jetzt nach 20 Jahren, wo ich mir das so aufkeimend selber bewusst werden konnte, irgendjemand anders mir erinnert hätte, da wäre ich aggressiv geworden. Da wäre ich bös geworden. Es hat Jahre gedauert, bis nicht nur ich es mir sagen konnte, sondern ich auch ertragen konnte, dass ich es erzählen konnte, öffentlich beichten. Und wenn dann jemand das, was ich gebeichtet habe, mir bei passender Gelegenheit vorgehalten, was ja in einer Ehe oft vorkommt, ne? Dass man dann das, was man beichtet, einen dann bei einer Gelegenheit kommt, wir sind dann, ja du, typisch wie. Ne? Das konnte ich auch noch nicht verarbeiten. Es hat noch Jahre gedauert, bis ich so drüber war, dass ich den Fehler von vor 30 Jahren auch mir anhören konnte und sogenanntes gelassen darüber stehen konnte. Und das ging dann so weit, dass ich dann gemerkt habe, dass ich selber an mir arbeiten muss und nicht nur den Applaus von anderen Menschen immer akzeptieren oder mich aufbau. Und da kommt man dann in eine Situation, dass man dann sagt, ach ja, das ist blöd, da habe ich das gemacht. Ne? Und das sagt man seiner Frau oder anderen und das ist sozusagen dann bekannt gemacht als guter Vorsatz. Und dann kriegt man zu hören, aber hast du ja schon wieder, ne? Warst du diese Unart realisiert. Das heißt also, wenn ich auch von der Fremdbestimmung, also vom Lob abhängig gewesen wäre, hätte ich aufgegeben und wäre überhaupt nicht weitergekommen. Und da habe ich in mir entdeckt, dass ich, wenn ich einen Fehler jetzt trotzdem mache, trotz des guten Vorsatzes, früher hatte ich dann vielleicht noch 2 Stunden gebraucht, bis ich mir selber eingestehen konnte. Und zum Beispiel bestimmte blöde Sachen zu sagen. Ne? Und ich kam dann immer näher ran. Also ich habe das dann nach einer Stunde, nach einer halben Stunde. Und bis ich dann so weit war, dass ich es schon aufkeimen sah, aber ich konnte mir die Zunge abbeißen, habe es aber trotzdem gemacht. Und dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, aha, du musst nicht in die Geistesgegenwart, in die Berühmte kommen, du musst jetzt sozusagen mit deiner Geistesgegenwart in das Aufkeimende kommen. Und wenn der Gedanke, dieses Blödes zu sagen oder so oder zu tun, noch so klein ist in mir, da kann man ihn sozusagen dämpfen. Also man muss sozusagen mit dem Geist oder mit der Achtsamkeit in die Gegenwart hinein und praktisch nicht nur das Hier und Jetzt, so wie es mit den äußeren Sinnen da ist, sondern das innere Hier und Jetzt, was da aufkeimt in einen als Vorsatz, als Angst oder als Übermut, das bereits früh erkennen. Also mit der Achtsamkeit gibt es viel zu tun. Und sowohl für den Trainer oder für den Lehrer, als auch für den Schüler. Also nur darf man nicht da so absolute Vorstellungen haben, dass man sagt, Mensch, was bin ich noch für klein, sondern man muss sagen, so bin ich, wo ich hin könnte, auf die Ziele, die sind alle gut und teuer. Wenn andere sagen, sie sind dort, da sollen sie froh sein. Ich bin nur dort, wo ich bin, nicht weiter und nicht, aber auch nicht weniger. Und diesen Ist-Stand von einem selber oder von einem Schüler zu erkennen, oder wenn man ein Team leitet wie eine Fußballmannschaft, dass man von den Ist-Ständen der Spieler ausgeht, von sogenannten Spielermaterial, nicht von seinen strategischen Vorstellungen als Trainer, sondern dass man sagt, was kann ich mit diesen Menschen, die so und so sind, was kann ich da optimal bauen? Also das ist die Traineraufgabe. Nicht, dass er sich hinstellt oder ein Konzept macht und dann sagt, da muss ich die verschiedenen Spieler kaufen, der passt da und dazu, aber sie passen nicht zusammen. Also das sind ja alles Dinge, die sehr komplex sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Gruppe betreut, ist es so, wie ich zuerst gesagt habe, es ist Simultanschach. Also beim Skilaufen auch habe ich immer den einen weitergebracht und irgendetwas gemacht, was den anderen nicht schadet. Die habe ich sozusagen auf dem Niveau mitlaufen lassen und habe mich um den gekümmert. Dann habe ich wieder, weil ich den wieder so wie eine Katze das Junge in Sicherheit gebracht habe mit Nacken, habe ich dann den Nächsten dorthin geführt. Und die anderen mussten halt irgendwie beschäftigt werden und mitmachen, aber ich durfte nichts machen, was sie wo sie ihr Niveau verlieren. Und also das ist, glaube ich, auch so, dass man, wenn man eine Gruppe hat, und sie haben in der Regel Gruppen, sie haben letztlich für die ganze Gruppe eine Methode, ein Vorsatz und weiß Gott was alles, was alles brauchbar ist, Stundenaufbau und solche Dinge, aber sie haben lauter Einzelmenschen vor sich. Und bei den Einzelmenschen müssen sie registrieren, wie kommt was an. Und das ist die Schwierigkeit. Und das ist sozusagen auch so, wie bei Taco entsteht, man muss von einem Schwert zum anderen gehen. Und sonst rafft einen das hinweg. Und wie dieses zu lange Festhalten bei einem oder bei einem Gedanken oder beim Vorsatz, das können Sie auch gut erleben, wenn Sie zum Beispiel im Zug sitzen und am Bahnhof stehen die Züge und Sie sitzen in den einen Zug und daneben ist ganz knapp der andere, da sitzt, sagen wir, aus meiner Sicht, meiner Erinnerung, da sitzt eine hübsche Frau drinnen, dann wird man auf einmal gleich mit dem Gesicht, die Achtsamkeit geht hin und fasziniert und das Gesicht wird fixiert. Also man wird leiblich eins. In der Zwischenzeit fährt also aber der Zug von der, wo die Frau drin sitzt, los. Ich habe das Gefühl, aber ich fahre los. Also das, was ich einverleibe, das wird zur Ruhe gesetzt. Wenn ich also das Schwert, das auf mich niederfällt, wie fixiert, wie gebannt hinschaue, dann bleibt es ruhig und ich fühle mich bewegt und versuche dann, mich zu bremsen. Also zu erstarren oder so irgendwie. Also das ist, die Achtsamkeit ist sehr wichtig, aber ist wie jedes Werkzeug, man muss damit umgehen können. Und darüber nur zu wissen, ist schlecht, Sie müssen es bei sich entdecken. Also sehr gut kann man es entdecken, Sie kennen bestimmt so progressive Muskelentspannung, ne? Oder so ähnliche, wo man sich hinlegt und kriegt spannt zuerst den Muskel an, dass man weiß, wo ist er, wenn man die Muskelempfindungen hat und diesen Ort lässt man und geht dann mit der Achtsamkeit hinein und entspannt ihn. Und Sie werden merken, wenn Sie das üben, dass Sie immer wieder abdriften in die Vorstellung von Arm. Dass Sie nicht in den Arm vor Ort hineingehen mit der Achtsamkeit, sondern in die Vorstellung und den Unterschied nicht merken. Und wenn Sie den Unterschied irgendwann einmal entdeckt haben, haben Sie schon die halbe Miete. Weil das ist überall so, dass sie sich sehr täuschen, irgendwo zu sein, obwohl sie in Wirklichkeit gar nicht in der sogenannten Wirklichkeit sind, sondern sie sind in der Vorstellung. Also wenn jetzt zum Beispiel Sie jetzt, du hast mit sozial, mit, nicht Mitmenschlichkeit, nein, irgendwie so, dass der Schüler oder der Kämpfende mit den anderen was Positives meint oder so.
Ja.
Also so menschlich, so sympathisch ist. Ne? Aber das ist die Sympathie und die Antipathie, die ist sehr wertgeladen und auch mit So-Sein. Das ist nicht die Empathie, das Einswerden. Einswerden kann man mit Gefahr, einswerden kann man mit Positiven, mit allem kann man einswerden. Das ist das mit Achtsamkeit. Aber wenn das Erleben jetzt da ist, dann ist es Sympathie, ist es schon ausgemalt und bewertet. Das ist dann Sympathie und Antipathie, der Gegensatz. Und der Sympathie und Antipathie, der rutscht unheimlich schnell in die Vorstellung, in die Fantasie. Da sind Sie dann gar nicht mehr, wenn Sie jemanden sympathisch finden, bei seinem Körper, sondern über den Verwendungszusammenhang, den Sie sich vorstellen. Ja? Also da rutschen Sie sofort in den Geist, in die Gedanken ab. Und das ist beim Kämpfen, das ist überall, ist tagtäglich so. Also die Gedanken sind einerseits, das Wissen ist einerseits gutes Werkzeug, andererseits müssen Sie der Handwerker werden, der es bedient. Und Sie müssen mit Blick auf das Werkstück, das vorliegt, das Werkzeug gebrauchen. Es gibt ja viele Menschen, die gerne was arbeiten, gerne was machen und gehen dann in die Baumärkte, die voll von schönen Werkzeugen sind. Die richten sich zu Hause auch einen Bastelraum aus, rein, große Garage ausgeräumt und Bastelraum und kaufen sich die tollsten Werkzeuge. Aber sie haben keinen Blick noch entwickelt für das Material. Sie wissen nicht, wie man was bearbeitet. Also sie haben alle Werkzeuge, sozusagen, sie machen einen Workshop nach dem anderen, so wie hier, haben alles Wissen drauf und trauen sich aber trotzdem nicht, ins Wasser zu springen, ohne diesen Schwimmreifen und diese Schwimmhilfe der Theorie. Und das ist das Problem, dass man jetzt als Trainer die Theorie zwar nimmt, sich gut vorbereitet, so wie ich mich ja auch heute vorbereitet habe und jetzt eigentlich gar nicht wusste, was da kommt. Und dann lässt man sich auf das ein, was der Fall ist und macht das bestmöglich. Und diesen Mut loszulassen, der wird ja vernichtet sozusagen. Wenn ich Sigis Einführung höre, wissenschaftlich nicht bewiesen und weiß Gott was alles. Was kann man da überhaupt wissenschaftlich beweisen, wenn es um Einzelfälle geht und die Wissenschaft immer Mittelwerte wird? Da kann ich, also ich habe jetzt eine längere Krankheitskarriere hinter mir und jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Wenn man jetzt eine Operation hat und kommt dahin, da wird von dem Arzt wird einen vorher aufgeklärt, eine ganze Stunde, was alles passieren kann. Das musst du alles unterschreiben. Und dann kriegst du Medikamente und da steht im Beipackzettel auch, was alles passieren kann. Da wird so ein paar Kategorien unterschieden, häufig, weniger, ganz selten, aber es passiert. Das heißt also, die Schulmedizin oder die Schulpädagogik, oder die Schulpädagogik meine ich jetzt nicht für die Schule, sondern die schulmäßige Pädagogik, hat ja auch nur Erfahrungen wie die Schulmedizin, die im Großen und Ganzen funktionieren. Wenn man sie mit Gießkanne reingibt, sind eben 30% sind vielleicht geschädigt oder sterben, aber du hast 70% geholfen. Und was anderes lässt die Wissenschaft gar nicht machen. Und weil sie es nicht machen lässt, deswegen muss man jetzt alles unterschreiben, damit man einverstanden ist. Aber dieses Wissen darum haut einen psychosomatisch so zurück, dass ich mir sage, das musst du ja zusätzlich noch verarbeiten, alles, was du unterschreiben musst, dass du aufgeklärt wirst und alles einverstanden bist. Obwohl du ja gar nichts, kein Sachwissen hast, um das zu verweigern. Und letztlich, dasselbe ist bei der Wissenschaft überall. Es geht darum, brauchbares Wissen, gute Werkzeuge wie in der Technik, die im Großen und Ganzen stimmen. Wenn du aber jetzt ein Einzelfall bist, dann hast du schlechte Karten. Also ein Einzelfall bei den 30%, dann hast du schlechte Karten. Bei 10% weniger schlechte, aber es ist immer noch möglich, dass du eine schlechte Karte hast. Und bei den alternativen Medizin ist es natürlich genau umgekehrt. Habe ich alles in eigener Erfahrung jetzt durchexerziert. Ist alles umgekehrt. Die sind auf Einzelfälle spezialisiert. Aber du weißt nicht, ob du ihr Einzelfall bist. Ja? Das, was Sie sagen, kann man auf keinen Fall verallgemeinern. Sie wissen auch kaum etwas über Nebenwirkungen, sondern Sie wissen nur, dass es auch gewirkt hat. Und da Ihre Zielgruppe ja großteils, also das weiß ich auch, weil ich mich interessiert habe und bei den Herstellern und so weiter nachgefragt habe, um Informationen zu bekommen. Und wenn du jetzt da mit einem Einzelfall, meistens gehen ja die Leute, wo die Schulmedizin sagt, sie sind ein hoffnungsloser Fall, wir können ihnen nicht mehr helfen. Also gehen bereits schon eine selektierte Auswahl von Menschen zu denen hin. Und die anderen, die prophylaktischen, oder die sind ja uninteressant. Es geht ja jetzt ums Heilen. Die gehen dorthin. Und dann gibt es so Ratschläge, das müssen sie jetzt täglich und so weiter, halbes Jahr mindestens machen. Und bei manchen Ratschlägen merkt man, wenn man achtsam hineingeht, innerhalb kürzester Zeit, ja, das bringt was. Dann macht man es weiter und braucht gar nicht ein halbes Jahr machen. Ich bin dann der Begeisterte, zähle rum, Wunder, 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 mach das auch. Andere Mittel, die einem auch gegeben werden, dann merkt man, das bringt gar nichts, das ist total daneben. Da ist der Sicherheitsratschlag, ein halbes Jahr zu nehmen, ja, die Garantie, dass der gar nicht bei sich merkt, dass das irgendwas bringt, der eh aussteigt. Der kann sich also nie beklagen, weil es nicht ein halbes Jahr gemacht hat. Also im Grunde kenne ich jetzt beide Richtungen und beide haben ihren Stellenwert in der Gesellschaft. Die Schulmedizin, auch die Alternativen, aber wenn man nicht selber mitdenkt und achtsam ist, dann, dann ist es unter Umständen blöd. Die Schulmedizin blöd, die Alternative blöd. Also im Grunde, die eigene Beteiligung ist ganz wichtig. Und deswegen kann man sich auch auf keine Methode verlassen in der Pädagogik, obwohl sie ein gutes Werkzeug sind, sondern man muss eigene Erfahrung einbringen und hingucken auf das, was der Fall ist. Und meinen Beobachten in den Projekten in Jugendstrafvollzug und Drogentherapie und Stadtteilarbeit und so, konnte ich ja die Studenten auch beobachten. Also, wenn ein Student oder eine Studentin, das ist ein, ich muss Schluss machen, ne?
Die Realität bringt uns dann eine Zeit in die Grenze.
Also ich bin jederzeit zum Schluss fähig.
Soll ich gar nicht.
Ja. Ja. Soll ich das noch weiterführen, ne?
Ja, das
ist Höflichkeit, ne? Ja. Also die Studenten, die von der Struktur her schon eine Balance hatten, aber auch Ich-Stärke hatten, also auch eher zur Aggressivität bereit waren, wenn es notwendig ist, dass die größeren Erfolge hatten. Während wenn jemand mit Gutherzigkeit und Mitleid schwerpunktmäßig, es gibt Fälle, wo das durchaus richtig ist und Situationen, aber wenn er so durchgängig so laschi ist, dann weiß man nicht, wenn man da dazukommt, gehört er zu dem Patienten oder ist er der Therapeut. Also das ist ein gleitender Übergang. Und das davor ist zu warnen, weil der wird nämlich kaputt. Der wird kaputt. Nur wer in der Balance ist zwischen Ich-Stärke und auch Mitmenschlichkeit, der hält sich auch gesund. Und nur wenn er gesund ist, kann er überhaupt was helfen. Das heißt also, das ist nicht Egoismus alleine, sondern der Egoismus hat einen ganz praktischen Sinn. Und obendrein ist die Stärke, die er demonstriert, eigentlich sozusagen der Strohhalm, an den sich mancher Patient überhaupt erst aufrichten kann. Weil wenn sich zwei Betrunkene da so gegeneinander anlehnen, stürzen dann beide. Wenn einer stabil ist, dann ist auch für den anderen das ein Halt, ein Modell. Und also das ist mir bei den als erstes eingefallen bei der Mitmenschlichkeit und den Lebenskampf. Man muss die Balance kriegen und beides ist wichtig. Und die Theorie ist unentbehrlich, aber sie ersetzt nicht das eigene Hingucken. So, jetzt mal ein Punkt.
Ich möchte doch dem Auditorium noch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Die Gelegenheit zu nutzen, dass wir hier Professor Thiewald noch sitzen haben. Fühlt euch frei zu fragen.
Aber das ist das Schwierigste. Ich weiß es, wenn ich immer so niederbügel, dann ist immer Grabestille. Ich versuche ja doch, sie alle in meine Gedanken hineinzuholen. Also Mitdenken zu bewegen, wenn dann komme ich ja an. Also ich will Ihre Aufmerksamkeit bündeln. Also das heißt, Sie fahren ja noch auf meinen Schienen weiter. Sie müssen also praktisch jetzt irgendwie sich zurückholen. Ja?
Welche Anreize, welche Bedingungen können in einem Unterricht geschaffen werden, damit Trainer oder Anleitende auch Achtsamkeit entwickeln können im Prozess? Welche Bedingungen müssen Ihrer Ansicht nach vorherrschen, damit genau dieser Kernbegriff der Achtsamkeit auch realisierbar ist?
Also die Bedingungen sind für den Trainer unterschiedlich. Der eine ist so weit, dass er sagt, mit 4-5 Leuten kann ich gut arbeiten. Und was mehr ist, geht über meine Frage. Ist wie mit Simultanschach. Also man muss da sich um Schuster bleibt bei deinen Leisten. Man muss, um zu wachsen, darf man sich nicht übernehmen, sondern man muss die Chance kriegen, sich immer zu fordern, nicht zu überfordern, nicht unterfordern, aber immer wieder fordern. Wenn jetzt da 3 waren, dann sagen wir, nehme ich nächstes Mal 4 noch dazu, oder wenn Not am Mann ist 5, und dann entwickelt man ja wieder Erfahrung und man lernt vor allem das Wandern des Sehens, dass man nicht dann zu festhakt bei einem und die anderen gehen dann aus dem Ruder oder so. Und in der Gruppe ist es ja immer so, ich kenne das ja von meinen Skikursen und Lehrveranstaltungen, wenn da so 30, 50 Leute so sind, es ist jedes Jahr das Gleiche. Es gibt jedes Jahr, also die extremen Typen, die sind seltener. Aber mit einem gewissen Muster von Typen kann man rechnen. Da ist der Schleimer dabei, alle sind dabei. Und oft ist es so, dass diese Menschen in einer Gruppe ganz anders sind als normal. Oder in unterschiedlichen Gruppen ganz unterschiedlich. So als wäre es so, da gibt es ja so ein Spiel, die Reise nach Jerusalem, nicht? Als müsste man sich da auf irgendeinen Stuhl setzen, der gerade noch frei ist. Und so als würde da eine Idee von einer Gruppe mit den ganzen Spannungen im Raum sein. Und auf einmal sind die Stühle alle besetzt und da ist jemand, da sitzt da einer da, der ist ganz anders, als ich ihn normalerweise kenne. Nur weil in dieser Situation seine Rolle passt. Und das muss man immer mit berücksichtigen, wie viele es sind. Es können wenige, wenn diese Rollenverteilung so ist, dass man damit arbeiten kann, können es vielleicht auch mehr sein. Wenn aber das problematisch ist, dann dürfen es nicht auf einer Seite nicht zu wenige sein, weil eine gewisse Größe braucht man, um Spannungen zu erzeugen, aber auch nicht zu groß, weil dann kann man keinen Überblick mehr. Aber in der Regel ist in der Schule ja so, dass das Gruppen sind, mit denen man gar nicht arbeiten kann. Das ist die Realität. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man seine eigene Haut rettet und dann sagt, den und den kümmere ich mich. Und die Tradition ist so, dass man sich meistens an den Starken orientiert, wer ein Judo gut ist, um den kümmert man sich. Während der soziale Auftrag der Gruppe ja ganz anderer ist. Die Bedürftigkeitsrangordnung ist eine andere als die Könnensrangordnung. Und erfahrungsgemäß, wenn man von einer Sportart begeistert ist, geht die Achtsamkeit zum Können, weil man selber der erfolgreiche Trainer sein will, der den weiterbringt, statt dass man jetzt auf die Bedürftigkeitsrangordnung geht und schaut, dass man die zwei weiterbringt. Und wenn man 3, 4 weitergebracht hat, dann hat man seine Sache erledigt. Alle geht sowieso nie. Bitte.
Zwei Fragen. Zum einen, wenn jetzt alle Stühle besetzt sind und Sie der Meinung sind, der eine hat sich den falschen Stuhl gesucht, also der stand da halt gerade zur Verfügung, ja, und tut dem vielleicht gar nicht so gut. Wie würden Sie das anregen oder gestalten, dass die Plätze nochmal getauscht werden, in eine vielleicht günstigere Konstellation?
Also im Grunde, es setzt sich niemand auf den falschen Stuhl. Wenn ich mich zum Beispiel jetzt auf einen falschen Stuhl aus Ihrer Sicht setzen würde, dann würde sich einer in meinem Orchester dorthin setzen. Ne? Der ist schneller als ich und ich sage dann, ja gut, dann spiele ich mit oder so ungefähr. Also ich bin immer gut gefahren damit, nicht Fehler auszumerzen oder zu verändern, sondern bewusst zu machen. Also die Situation nützen, wenn jemand so die Ruhe störend. Dabei kann man ja wieder sagen, die Ruhe ist vielleicht pädagogisch gar nicht so, in der Sozialarbeit, gar nicht so brauchbar, wenn ich was verändern möchte. Wenn ich beschäftigen möchte, ist es okay, da komme ich, dann ist es pflegeleichter. Also im Grunde muss man jetzt wissen, hat man jetzt in seiner Arbeit, in der Sozialarbeit eine Phase, wo man sagt, so jetzt braucht die ganze Gruppe und auch ich Ruhe, ich versuche ein pflegeleichtes Muster zu bringen. Aber wenn ich das nur mache, dann habe ich zwar einen guten Job, bin vielleicht auch beliebt, aber ich erreiche nichts. Also ich muss auch immer wieder froh sein, wenn Spannungen entstehen oder vielleicht jemanden sogar auf den falschen Stuhl setzen. Aber ich weiß nicht, wie man das machen sollte, weil die setzen sich alle selber hin.
Wenn ich Sie nicht verstanden habe, haben Sie berichtet davon, wie wichtig das ist, die Achtsamkeit auf das Hier und Jetzt zu lenken. Und dass es teilweise noch sehr viel bedeutender ist, die Achtsamkeit auch davor, wenn es aufflammt, zu richten.
Ja.
Um dann entsprechend noch reagieren zu können.
Ja.
Die Frage, ist es aus Ihrer Sicht fürs Rauchen, fürs Kämpfen auch super wichtig, diese Fähigkeit zu haben? Und wie kann man diese Fähigkeit
Ich glaube, dass diese Fähigkeit man natürlicherweise hat. Also dieses Aufkeimende in der Situation zu entdecken. Aber das Aufkeimende in sich Wenn ich das entdecke, habe ich auch schon wieder meine Beobachtung in meiner Fantasie. Also wenn ich jetzt Selbsterfahrung mache, mich hinsetze und in der ruhigen Situation, ist es das eine. Wenn ich jetzt in der Situation bin, dann kann ich ja nur mein Danebenstehen analysieren. Aber dadurch verbessert sich in der Situation jetzt selber noch gar nicht meine Kampfstärke, sondern fürs nächste Mal vielleicht, wenn ich was lerne daraus. Also in der Situation ist es so, wenn ich die Achtsamkeit auf die Situation selber habe und jetzt sozusagen den Gegner und das Umfeld einverleibe, dann sieht man ja die Situationspotenziale, wie sie aufkeimen. Da bin ich ja, das Hier und Jetzt ist ja dann nicht ein zeitlicher Querschnitt, sondern das ist eine unheimliche Tiefe. Auch die Folge ist mit drinnen. Also das Hier und Jetzt, das ist ja nur von unserem logischen Denken so, als wäre es da so ein Nichtsquerschnitt zwischen vorher und nachher. Aber wenn man es meditativ erlebt, ist ja das so, wie es im Buddhismus auch mit den Versenkungsstufen, zuerst kommt das zeitliche Erinnerung vor ein Leben und dann noch ein Leben und dann das räumliche. Also dann, das wird alles gegenwärtig. Und deswegen das Hier und Jetzt so als Zeitpunkt zu sehen, ist irreführend. Man muss in eine Verfassung kommen, wo man so gegenwärtig ist, dass einen vieles aufleuchtet. Auch die Theorie ist greifbar, aber die steht nicht gegenüber. Es ist ja nicht so, dass man das anglotzt ohne Denken, sondern das Denken ist Werkzeug der Situation. Und bei den Tieren ist es ja genauso. Die haben ja einerseits Erbkoordinationen. Das sind so wie Gehen, Laufen, im Passgang und so weiter. Also die kommen bei der gegebenen Situation normalerweise raus. Das sind Frage-Antwort-Einheiten. Aber sie haben gleichzeitig, die wiederholen sich rhythmisch. Gleichzeitig haben sie aber auch Kreativität. Sie können sich den Neuen stellen und aufgrund ihrer Erfahrung, aller ihrer Erfahrung, was Neues, die Fugen in der Wirklichkeit aufnehmen und neue Erkenntnisse sammeln, die dann wieder zur Erfahrung werden. Also dieses neue Erfahren ist etwas anders als die Erfahrung verarbeiten. Also wenn ich zum Beispiel denken, ist was anderes als Gedanken herumschieben. Die Gedanken herumschieben ist ja das eine. Aber wie ich auf einen Gedanken komme, da fällt mir ja praktisch ein. Das ist nicht ein Herumschieben, sondern das ist so ein Aha-Erlebnis. Das ist Kreativität. Und das andere ist das Rhythmische, immer wieder das gleiche Denken, weil eben die Situation jetzt schon immer so beantwortet wurde. Ne? Ja, bitte.
Ja, ich will mich mal vorborgen. Erstmal finde ich Ihren Vortrag sehr interessant. Und jetzt habe ich mal eine Frage an Sie persönlich. Ich weiß nicht, ob Sie das so beantworten können. Wie sehen Sie sich jetzt in Ihrer Rolle hier? Ist das eine mitmenschliche Handlung, die Sie jetzt begehen, indem Sie uns hier einweisen? Also wollen Sie uns helfen? Oder ist es ein Lebenskampf? Sie müssen Vortrag halten und Sie wollen etwas bringen, damit wir sagen, okay, das war akzeptabel. Also, was sind Ihre Absichten? Wie sehen Sie uns? Sie haben gesagt, man kann nicht verallgemeinern. Was wollen Sie erreichen mit diesem Vortrag bei uns? Das würde mich interessieren.
Also, als Sigrid mich gefragt hat, ob ich bereit bin, habe ich das ihr zuliebe gemacht. Also da war es mitmenschlich. Ja, als ich sozusagen dann reingeschlittert bin, war es eine Herausforderung, wo ich weder dachte, dass ich was geben oder so oder mich darstellen muss, sondern ich sage, das Problem muss ich lösen. Und welches Problem wusste ich ja noch gar nicht. Ich wusste nicht, wer da sitzt und was hier so intuitiv rüberkommt. Also wie ich mich da, wo man spürt ja, ist da Abneigung, Zuneigung und so weiter drinnen, ist Offenheit da. Das spürt man schwerpunktmäßig. Und also stellt man sich vorher auf alles ein. dass man sich verteidigen muss, dass einem antennig Sympathie entgegenkommt. Also das stellt man sich vor ein. Man macht also praktisch in der ganzen Vorbereitung einen Monolog, den Sie ja lesen können im Internet, und der ist gut gemeint, aber Rechnung ohne Wirt. Und jetzt komme ich hierher und also darüber, ob ich Ihnen was geben will, das weiß ich gar nicht, weil es sowieso bei mir so ein Drang ist, wenn ich eine gute Erfahrung habe, habe ich sein Mitteilungsbedürfnis. Und also das ist vielleicht auch triebmäßig irgendwie. Und dann, also im Grunde habe ich eine Freude, also auf Ihre Frage, ich wollte mir eine Freude bereiten im Kämpfen. Ob, wie es ist, das wusste ich vorher nicht. Aber dieses sich mitteilen, was man erkennt, führt ja auch dazu, dass man Monolog führt und abstrakt, wie Sie gesagt, irgendwas formuliert, mit dem man selber was anfangen kann, was markiert das, was man gerade hat. Aber jemand, der da direkt einsteigt, sagt, was ist das für ein Kram? Ne? Und das haben ja die Studenten schon immer gesagt, der schreibt ganz anders, als er redet. Und das werden Sie vielleicht auch, wenn Sie von mir was lesen, genauso empfinden. Aber alles, was ich geschrieben habe, war ja bisher immer im Nachhinein. Da habe ich eine Lehrveranstaltung gemacht, so in der Art wie jetzt. Und dann ist ja das nicht zum Mitschreiben, zum Aufnehmen und solche Dinge gab es ja nicht die Möglichkeit da. Also habe ich dann nachher ein Protokoll gemacht und die ganzen Texte sind als Protokolle gestanden, wo ich dann für die, wo ich denke, der vielleicht das liest und der weiter will, habe ich dann noch Zitate rein, Fußnoten rein und erweitert. Und das sind die ganzen Texte geworden. Diesmal ist es, glaube ich, eines der wenigen Fälle, wo es umgekehrt war. Und das ist auch in die Hose gegangen. Also das können Sie ja nachlesen. Das ist aus Sieges Meinung oder deiner Meinung ja auch, weil ihr habt ja gemeinsam das so beurteilt, zu abstrakt. Und dann hat Siege noch gesagt, es ist zu abstrakt und da habe ich mich angegriffen gefühlt natürlich, weil ich bin kein Theoretiker. Nur deswegen, weil ich, ja, aus meiner Sicht ist ein Theoretiker jemand, der sich mit Theorie wie ein Philosophiehistoriker, was ja die meisten sind, beschäftigt und das zusammenschauen macht, also Theorien miteinander vergleicht und so weiter. Aber das bin ich ja gar nicht. Also ich bin ein Praktiker, der versucht, achtsam das zur Sprache zu bringen, was da ist, und da ergibt sich dann Theorie zwangsläufig. Also am Beispiel Skilaufen habe ich erzählt, da bin ich Praktiker. Ich meine, ich kann etwas, was vielleicht ganz wenige können. Aber ich kann darüber reden auch. Und das Reden ist natürlich dann abstrakt. Also nach deiner Meinung.
Ich mache mich jetzt mal bemerkbar.
Ja?
Weil der Zeiger schreitet fort und ich denke, das ist jetzt auch eine gute Runde gewesen, so theoretisch.
Genau. Ja. Sie haben gesagt, mehrfach gesagt, im Internet veröffentlicht. Wo ist was
veröffentlicht? Ja, das wollte ich noch aufschreiben.
Ja. Gut. Ja. Also mir hat es Freude bereitet.
Ich danke herzlich.